Ja, liebe Gemeinde, Palmsonntag, ich sagte es bereits, Jesus zieht nach Jerusalem ein und ich möchte Ihnen einfach zur Vergegenwärtigung den Text aus Matthäus 21 lesen. Im 21. Kapitel des Matthäus-Evangeliums von berichtet, wie Jesus nach Jerusalem einzieht. Dort lautet es: Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, Sacharja 9. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweigen von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hoch dem Sohn Davids, der da kommt, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Ja, liebe Gemeinde, so wird uns hier berichtet, wie dann auf einem Esel nach Jerusalem einzieht. Und ihm wird zugejubelt, es wird gesagt: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Die Kunde von Jesus hat sich ja im Land herumgesprochen, was er tate, die Hoffnung, welchen er Menschen gab, indem er zu ihnen redete und predigte. Die Taten, die er tat, die Brot, vielerlei Wunder, Heilungen und vor allem die Hoffnung, die er Menschen gab, auf das Reich Gottes. Viele dachten ja, es fängt dann bald an. Ja, so ist Jesus eingezogen nach Jerusalem und die Menschen sind voll Enthusiasmus und Freude. Nun zieht der König hier in unsere Stadt nach Jerusalem ein. So dachten sicherlich viele, groß und klein. Aber die Geschichte geht ja weiter und wir haben heute Palmsonntag und am Freitag gedenken wir an den Weg, ja, ich möchte fast auch sagen, den Einzug Jesu an das Kreuz. Wie dort der König dann seinen Weg zum Kreuz geht und da auch noch droht. Mit Gott, mit dem Vater im Himmel, dass er diesen Weg doch lieber nicht gehen muss. Da gibt es ja dann den bekannten Satz, den Sie sicherlich kennen, der dann da lautet: Nicht mein Wille soll geschehen, sagt Jesus, nicht nach meinem Willen soll es gehen, sondern dein Wille, Gott, der soll sich zeigen, der soll. Aber erst ringt Jesus mit Gott und dann fügt er sich in den Willen Gottes. Da können wir mindestens von lernen, dass wir in mancherlei Nöten und Schwierigkeiten, die unser Leben heimsuchen, dass wir dort auch erstmal mit Gott ringen und fragen: Was willst du? Was ist deine Absicht in dieser speziellen Situation? Welchen, wen, wohin soll ich hinziehen? Wenn ich dann, aber ich möchte sagen, nur dann, auch das in mir aufsteigen höre, das Wort, was Jesus gesagt hat, nicht mein Wille soll geschehen, dann weiß ich auch, dass das jetzt der Wille Gottes ist in dieser speziellen Situation. Es ist gut, dass wir immer wieder da mit Gott ringen, suchen und anklopfen an das Herz Gottes. Aber interessant ist es doch, wie hier auf der einen Seite die Menschen Jesus zujubeln, wie er dort einzieht, ihm Zweige auf den Weg streuen und jetzt erwarten, jetzt kommt das große Wunder. Aber die Wege Gottes sind doch auch oft andere. Auch hier kann man herauslesen oder zumindest, dass man sagen kann, ja, die Menschen haben ein anderes Bild von dem Sohn Gottes oder von Jesus oder von Gott insgesamt gehabt. Sie sind nicht davon unbedingt ausgegangen, dass er jetzt den Weg dort zum Kreuz geht und sich dort wie Verbrecher damals im Römischen Reich an das Kreuz nageln lässt. Das kann nicht Gott sein. Das ist nicht Gott. Ja, auch. Die Geschichte ist ja nicht stehen geblieben, sondern sie ist weitergegangen. Das ist auch wieder befremdlich. Das sind alles befremdliche Wege Gottes im Lauf der Geschichte und in der Geschichte mit der Menschheit. Befremdliche Wege Gottes, die wir nur schwer verstehen. Und dann kommt das Geheimnis der Auferstehung. Auch wieder so eine Sache, wir sagen ja, wieso ist das nicht alles nur eine Täuschung, eine Sinnestäuschung? Ist das wirklich Gott, dass er die Kraft hat, einen Leichnam wieder zu beleben? Auch hier hören wir andere Worte aus dem Matthäusevangelium, wenn es lautet, für Gott ist es ein kleines, aus den Steinen Kinder zu erwecken. So sagt uns Jesus an anderer Stelle. Ja, es fängt ja schon an, als Gott in die Welt einzieht und dort den Weg aus der himmlischen Welt, der unsichtbaren Welt, auf diese Erde macht. Da fängt das ja auch schon an. Die Kunde, dass da ein Retter kommen soll, spricht sich rum bei den Obersten, bei dem König, bei den Fürsten, bei Herodes. Und er lässt dann, Sie kennen die Geschichte sicherlich, er lässt dann alle jungen Knaben umbringen, damit ja nicht Gott auf den Plan kommt und ihm seinen Thron wegnimmt. Das bitte nicht. Da greife ich auch zum Schwert und werde zum vielfachen Mörder. Wenn Gott kommt, dann hat man den Eindruck, tut sich die Welt immer schwer. Zumindest in der Nachzeichnung hier der Evangelienzugs Jesu nach Jerusalem, sein Weg zum Kreuz und so weiter. Ich hatte gestern im Internet mir einen Vortrag an der Universität Münster angehört zwischen einem katholischen Professor für Theologie und einem anderen Mann, Herr Salomon, das ist der Leiter des Giordano Bruno Institutes. Giordano Bruno war ein Philosoph, Naturforscher im Mittelalter, im späteren Mittelalter. Und da kam es dann auch zur Sache, ja, wie ist das jetzt mit Gott? Herr Salomon sagte, ja, die Wissenschaft hat ja aufgezeigt, dass die Auferstehung, das glaubt man ja nicht, das kann ja so nicht gewesen sein. Als katholischer Theologe hielt sich da etwas moderater zurück und sagte, ja, es bleibt der Zweifel, die Frage zum Geheimnis Gottes. Wir können da im Letzten keine absoluten Aussagen machen. So fasse ich das mal zusammen. Der Herr Salomon von der Giordano Bruno Stiftung des Instituts hat sich da etwas kritischer ausgedrückt. Aber was mir daran aufgefallen ist, an dieser Diskussion über Atheismus und Gottesglaube, Atheismus und Religion, mir ist zumindest daran aufgefallen, dass sich die Menschen heute noch genauso schwer tun, wenn es um die Sache Gottes geht. Aber wir können hier nachlesen, ja, wir können das nachlesen, was da passiert ist. Das ist hier doch ein bisschen störend. Nachlesen, was da passiert ist. Gott kommt. Menschen täuschen sich immer mit den Wegen Gottes und seinen Absichten. Und heute diskutiert man, ich sage mal, in sogenannten intellektuellen Kreisen noch genauso, wie man das wahrscheinlich vor 2000 und 3000 Jahren getan hat. Und der eine sieht das so und der andere anders und der dritte wieder anders. Es ist ja immer ein Argument auch, dass gefragt wird, wie die Evangelien entstanden. Ist das überhaupt noch so gewesen, wie das hier niedergeschrieben ist? War das denn wirklich so? Hat Jesus das alles getan oder haben das dann die Verfasser der Evangelien so ein bisschen nachgezeichnet und noch ihren eigenen Geschmack gleichsam dann in den Text gebracht? Noch was dazu geschrieben? War das wirklich so? Oder sind die Evangelien erst 50, 60 Jahre später verfasst worden? Das ist das sogenannte, so nenne ich das mal, das historische Wahrheitsargument. So, dann sagt man also, ja, wenn jetzt die Evangelien direkt, wenn Jesus das diktiert hätte, wenn das direkt aufgenommen wäre, zeitgleich und niedergeschrieben, 35 nach Christus, 30 nach Christus, nach der Geburt, ja, würden wir es dann denn mehr glauben? Würden wir es denn mehr glauben? Wenn wir sagen müssten, ja, alle Evangelien sind direkt ein Jahr nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung niedergeschrieben worden. Das ist immer so ein Argument, was sich die intellektuellen Kreise und vielleicht auch der gesunde Menschenverstand zurechtlegen. Würde ich es denn dann eher glauben? Wenn ich wüsste, das ist direkt 1:1 Diktiergerät, haben die es aufgeschrieben. Würde ich es denn mehr glauben? Ich glaube nicht. Da würde auch genau die Frage oder des Zweifels auch stehen. Und so ist es schon so, wie der bekannte Missionsarzt Albert Schweitzer gesagt hat, es muss schon diese Gleichzeitigkeit stattfinden in der Begegnung, wenn Jesus sich auf den Weg macht und einzieht, nicht nur nach Jerusalem, sondern auch zu mir. Dann muss es so sein, als wenn ich mit Simon Petrus und den anderen Jüngern am See Genezareth stehen würde, und Jesus spricht zu mir, komm und folge mir nach. Ich komme nicht dadurch zu Jesus und zum Geheimnis Gottes, dass ich immer wieder Mauern aufbaue, sondern das nennt man auch ein Vertrauen. Und wie schön ist es, wenn dann der lebendige Gott sich auch auf den Weg macht zu mir. Deswegen sind ja die ganzen Geschichten hier niedergeschrieben worden. Nicht nur, dass wir da außen vorstehen und mit vielerlei Fragen, berechtigte und weniger berechtigte Zweifel, natürlich gibt es Zweifel im Glauben, ist ja nicht so. Aber nähern wir uns doch an einem Tag und auch jetzt gerade in der Osterzeit, nähern wir uns doch dem Geheimnis Gottes an, machen wir uns auch auf den Weg, damit Gott dann zu uns kommt und anfängt zu uns zu sprechen. Komm und folge mir nach. Ich gebe dir meinen Frieden. Ich gebe dir meine Freude. Ich gebe dir meine Nähe in dein Leben und Situation hinein. Dann, wenn der lebendige Gott anfängt, mit mir, mit jedem Einzelnen zu reden. Und dass die Bilder und Vorstellungen von Gott, die ich vielleicht mir immer wieder neu aufbaue und konstruiere in meiner Gedankenwelt und in meinen Vorstellungen, dass die dann auch von Gott selber gleichsam weggenommen werden. Aber vielleicht ist es erforderlich, ich glaube das, dass ich auch den ersten Schritt mal tue und sage, Gott, ich ringe mit dir, zeige du dich mir. Zeige mir auch deinen Willen. Es reicht also nicht, wenn wir nur diese Geschichte vom Einzug nach Jerusalem hören und die Karfreitagsgeschichte der Kreuzigung von Jesus, und dann ist das Entscheidende, dass Gott selber, dass Christus selber zu mir kommt. Dass dann Ostern bei mir geschieht, die Auferstehung wirklich wird. Dass ich nicht nur außen vor stehen bleibe und manche Fragen an den sogenannten Wegen Gottes habe und sie nicht verstehe. So wie die damals, wie die Menschen damals und so wie auch die Fragen der Menschen insgesamt und dann vielleicht im Zweifel und in der Frage stecken bleiben. Wir können uns aufmachen auf den Weg. Und dazu, liebe Gemeinde, möchte ich Sie eben in dieser Osterzeit ganz herzlich einladen. Auf den Weg mit Jesus, auf den Weg mit Gott und seines guten Geistes, dass Sie sich Zeit nehmen, in hektischen Vorbereitungen und sonstigen Programmen stecken bleiben, sondern still werden und sagen, sprich ein lebendiges Wort zu mir. Es war auch Albert Schweitzer, der in einer seiner Predigten in Rückgriff auf ein Wort aus dem Philipperbrief des Apostels Paulus gleichsam für sich und auch für alle, die mit Jesus unterwegs sind, gesagt hat, wir, die wir zu dem Frieden hindurchgedrungen sind, der höher ist als alle Vernunft. Wir, die wir zu dem Frieden hindurchgedrungen sind, der höher ist als alle Vernunft. Das ist eine gute Erkenntnis, wenn man die mitsprechen kann, dass ich zum Frieden Gottes, zum Frieden des Auferstandenen gerungen habe. Und ganz gleich, was auch im Leben passiert, an schwerem, schwer zu tragendem, ganz gleich. Natürlich gibt es auch lichte und schöne und fröhliche Momente, die gehören ja dazu. Aber dass ich doch immer wieder weiß, der Friede Gottes trägt mich. Der ist eben höher als alle Vernunft und alle Vernunftschlüsse, mit der man meint, Gott nahe kommen zu können und dann doch im Wege stecken bleibt. Aber wenn ich den Frieden Gottes, den Frieden des Auferstandenen bei mir im Herzen habe, dann weiß ich, dass Ostern gekommen ist und die Osterglocken läuten. Albert Schweitzer hat ja selber viel auf sich nehmen müssen. Er ist ins Gefängnis Frankreich festgesetzt worden. Er hat eine Zeit lang, durfte er als Arzt nicht arbeiten in Lambarene im heutigen Gabun, weil die politischen Verhältnisse es nicht zuließen, weil dann dieser Abschnitt dort in Westafrika französisch wurde und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, dass er sich auf Rosen gebettet dort nach Lambarene gegangen ist und dass das dann alles so einfach von der Hand ging. Bestimmt nicht. Aber was wir davon mitnehmen können, und ich tue das zumindest, dass man das doch auch sich sagen lassen kann, was ich bereits sagte, dass wir, wenn wir mit dem Frieden Gottes unterwegs sind und mit seiner Nähe und Gnade, dass wir dann getrost in die Zukunft schauen können und sagen, Herr, dein Wille geschehe, er ist gut. Amen.